Leider, ich habe mir Gedanken gemacht, wie bekomme ich jetzt eine Verbindung von diesem Konzertrückblick zu dem, was ich mit euch durchdenken möchte. Es ist mir nichts eingefallen. Also müssen wir jetzt einfach damit so leben. Da ich ja von Zeit zu Zeit bei euch zu Gast bin als Prediger, hatte ich so den Gedanken, da ich mich gerade mit einem biblischen Buch, mit einem sehr kleinen biblischen Buch intensiver beschäftige, das, was ich dann beim Erarbeiten so entdecke, mit euch zu teilen. Und das habe ich mit eurem Gemeindeleiter so abgesprochen. Und so lade ich euch ein, in den nächsten Monaten mit mir durch das Buch Jona zu gehen. Und ich habe diese Predigtreihe überschrieben mit dem Überthema Unterwegs mit Jona. Jona kennen sicher viele von uns schon von klein auf, zumindest die eine christliche Sozialisation erfahren haben. Also wer die Sonntagsschule durchlaufen ist, so in Kindheits-, vielleicht noch in Teenagerjahren, der kennt diese Geschichte. Denn es war eine beliebte Geschichte, vor allen Dingen für Lehrer in der Sonntagsschule. Die konnte man nämlich spannend erzählen. Da war was los in dieser Geschichte. Die abenteuerlichen Geschichten mit dem Schiffbruch und mit dem Walfisch werden ja immer gern bis heute im Kindergottesdienst erzählt. Wir würden uns aber sehr vertun, wenn wir meinten, das Jona-Buch sei nur Kindergeschichten und für Erwachsene viel zu märchenhaft. Mögen manche biblischen Geschichten auch etwas Märchenhaftes an sich haben, sie tragen wichtige Weisheiten und Botschaften in sich, die Gott uns mitteilen möchte. Und so steckt auch im Jona-Buch jede Menge geistliches Schwarzbrot, also Nahrung für unser Leben. Jona gehört zu den alttestamentlichen Propheten, zu den Propheten, auf die sich Jesus am meisten bezogen hat. Jona. Und deshalb können auch wir viel vom Jona-Buch für unser Leben erwarten. Es ist ein Spiegel unserer selbst und zeigt uns zugleich, wie Gott ist, was ihm am Herzen liegt. Und damit hinterfragt die Jona-Geschichte letztlich mein und dein Gottesbild, mein und dein Glaubensverständnis. Wir wissen, Jonas Beziehung zu Gott erweist sich nämlich als zutiefst gestört, weil Gott nicht das tut, was Gott angekündigt hat. Für Jona ist diese Erfahrung geradezu traumatisch, wie wir dann am Ende noch entdecken werden. Sein Glaubensverständnis, man könnte auch sagen sein Glaubenssystem, basiert nämlich auf einer klaren Abgrenzung zwischen Gut und Böse, zwischen den Gläubigen und den Ungläubigen. Jona meint zu wissen, wem Gottes Liebe und Zuwendung gilt und wem eben nicht. Das ist sein Weltbild. Man könnte auch sagen, das ist seine Theologie. Und die bricht am Ende wie ein Kartenhaus zusammen. Wir wollen uns also gemeinsam mit Jona auf den Weg machen und dabei vielleicht sogar erkennen, wenn es gut läuft, dass Jona unser Zwillingsbruder, unsere Zwillingsschwester ist. Hören wir jetzt auf die ersten drei Verse ganz am Anfang des Jona-Buches.
Eines Tages empfing Jona Amittais Sohn eine Botschaft vom Herrn. Gott sprach zu ihm: Geh in die große und mächtige Stadt Ninive und kündige ihren Bewohnern mein Strafgericht an. Denn ihre Bosheit schreit zum Himmel. Ich kann sie nicht länger mit ansehen. Jona machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er floh vor dem Herrn und kam zunächst in die Hafenstadt Jaffo. Dort fand er ein Schiff, das gerade nach Tarsis segeln sollte. Er bezahlte das Geld für die Überfahrt und ging an Bord.
Das also ist Jona, liebe Gemeinde. Er wird kaum vorgestellt. Außer seinem Namen und dem Namen seines Vaters erfahren wir nichts über ihn. Jona ist Amittais Sohn, so wie es hier hieß. Und Amittai ist ein bedeutungsgeladener Name. Amittai heißt meine Treue. Gottes Treue ist also Jonas Vater und Jonas Mutter. Jona ist der Sohn der Treue, wenn man so will. Mehr erfahren wir eigentlich überhaupt nicht über ihn. Manches können wir uns von woanders aus der Bibel zusammensuchen über Jona, aber das Jona-Buch selbst lässt uns am Anfang so ziemlich im Regen stehen, wenn es dazu geht, etwas über die Person des Jona sagen zu müssen. Vielleicht zeichnet es Jona deshalb so farblos, weil er hier stellvertretend für andere stehen soll, stellvertretend für dich vielleicht, für mich. Vielleicht soll ich mich ja in Jona wiedererkennen und du dich auch. In drei Schritten gehen wir durch das erste Kapitel, wobei wir heute nur den ersten Schritt miteinander gehen. Denn die erste Botschaft aus diesen Versen, die ich zu hören glaube und die ich aus eigener Erfahrung nur zu gut auch kenne, sie lautet: Horchen und Gehorchen sind zweierlei. Horchen kann Jona. Das ist sein Beruf, das hat er gelernt. Das ist der Beruf eines jeden Propheten. Ein Prophet horcht, was Gott zu sagen hat. Ein Prophet übermittelt das, was Gott gesagt hat. Als Prophet ist es also nicht überraschend für Jona, dass Gott zu ihm spricht. Und so beginnt das Buch. Das Wort des Herrn erging an Jona. Doppelpunkt. Und dann folgt das Wort Gottes. Jona hat auch keinerlei Verstehensschwierigkeiten. Er hört sehr deutlich. Er muss nicht überlegen, was soll die Botschaft. Was Gott ihm sagt, das versteht er klar. Eine große Stadt eines feindlichen Reiches soll er das Strafgericht androhen. Die Menschen dort haben ihre Bosheit auf die Spitze getrieben. Was dort geschieht, schreit zum Himmel. Nein, schreit gegen den Himmel. Sie leben extremst gottlos, aber Gott hat es dennoch gesehen, so wie Gott eben alles sieht. Und jetzt ist Zeit für Strafe, um Schlimmeres abzuwenden. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, Strafe ist also niemals willkürlich. Strafe ist auch niemals Rache. Strafe will Schlimmeres verhindern. Das sollten wir Eltern immer bedenken, wenn es um Strafe bei unseren Kindern geht. Und trotzdem ist diese Botschaft nicht gerade eine gute Nachricht für Ninive. Es ist durchaus kein Evangelium, so wie die frohe Botschaft in der Bibel ja genannt wird. Eigentlich könnte man so einen Übermittlungsauftrag ganz unbeteiligt ausführen, so wie ein Briefträger etwa, der ein Einschreiben abzugeben hat. Er klingelt, hier, Unterschrift, Empfang, wieder weg. Ganz unbeteiligt. Was geht mich die Botschaft an? Ich bin nur der Überbringer. Was gehen Jona die Menschen in Ninive an? Er ist Hebräer, er gehört ja zum Volk Gottes und die Bösen sind die anderen. Aber Jona ist nicht nur innerlich unbeteiligt, ihr Lieben, er ist gar nicht interessiert an diesem Auftrag. Und so macht er sich zwar auf, aber eben in die Gegenrichtung. Er will von Gottes Auftrag nichts wissen. Horchen konnte er, aber gehorchen? Warum eigentlich nicht? Hatte er Angst, die unbequeme Botschaft im Feindesland auszurichten? Fürchtete er, kalt gemacht oder ausgelacht zu werden? Er selbst gibt später einen Grund an. Jona hatte einen Verdacht. Er sagt später, dass in der schroffen Drohung Gottes letztlich doch noch eine gute Nachricht verborgen sein könnte. Eben ein kleines Evangelium versteckt sein könnte. Prophetische Drohung rüttelt ja manchmal auf. Sie bringt manchmal zur Einsicht, soll vorkommen. Wie nun, wenn Ninive zur Einsicht kommt, wenn Ninive Schluss mit dieser ganzen Bosheit macht und zu Gott umkehrte, würde dann Gott etwa seine Strafe zurücknehmen? Es hat dem Hebräer Jona vermutlich ganz gut gepasst, dass Gott Ninives Untergang beschlossen hat. Ninive ist die letzte Hauptstadt Assyriens. Damals eine Großstadt, Weltstadt. Damals eine Weltstadt im Irak, gegenüber von Mosul gelegen, am östlichen Ufer des Tigris. Über Jahrhunderte hinweg herrschte sie als Großmacht. Gleichermaßen bekannt, gleichermaßen berüchtigt für eine rücksichtslose, erbarmungslose Machtpolitik gegenüber allen Nachbarvölkern. Ninive war damals zu dieser Zeit der Inbegriff für Verruchtheit, für Unrecht, für Rechtsbruch, für Unterdrückung, für Ausbeutung, für Verantwortungslosigkeit, für Machtmissbrauch der Mächtigen gegen die Armen und Schwachen. Das war Ninive. Ninive war, was heute Moskau ist, der Ort des Aggressors, ohne Rücksicht auf Verluste, auch ohne Rücksicht auf Verluste des eigenen Volkes. Von dort kamen die, die vergewaltigten, die töteten, die zerstörten. Ninive war der Ort, aus dem die Traumata kamen. Und Ninive stand auch noch für all diese Verbrechen, als die historische Stadt Ninive schon lange untergegangen war. Sprichwörtlich stand Ninive für pure Gottlosigkeit, für große Sünde, wie es die Bibel bezeichnen würde, so wie wir das bis heute in unserem Sprachgebrauch mit den Städten Sodom und Gomorra verbinden. Bei Ninive ist nicht nur Strafpredigt, da ist doch wirklich Gericht fällig. Davon ist Jona gewiss überzeugt. Wenn Ninive unterginge, ihr Lieben, dann wäre einer der brutalsten Feinde Israels dann ein für alle Mal erledigt. Der Ärger mit einem der ärgsten Feinde wäre dann für immer vorbei. Soll Gott das doch machen? Ninive wird es schon merken, wenn es soweit ist, dass da bloß nichts dazwischen kommt. Etwa ein Prophet, der Ninive zur Umkehr führen könnte. Jona hört, aber er gehorcht nicht. Er flieht. Und ich finde, er hat recht. Wer will schon an solch einem verruchten Ort, ganz allein, ganz ohne Schutz, und falls Gott vielleicht doch nicht tut, was er androht, wo bliebe denn das Recht? Das ist wie, wenn wir als Eltern den Kindern sagen, wenn du noch einmal. Und dann geschieht es und wir halten doch nicht, was wir angedroht haben. Wer soll Gott noch ernst nehmen, wenn Gott schwach wird? Wo bliebe dann nicht nur das Recht, wo bliebe die Gerechtigkeit? Denn Recht und Gerechtigkeit sind ja manchmal zweierlei. Vielleicht sagte Jona ab, aber auch deshalb Nein zu Gottes Auftrag, weil er wollte, dass die Gottlosen gottlos bleiben. Und damit weiterhin klar ist, wer die Guten sind. Und so macht der ängstliche Vogel Jona die Fliege, sucht sich ein Schiff und setzt sich ab. Er flieht aus Israel, dem verheißenen Land, um dem Auftrag Gottes zu entkommen. Er ahnt noch nicht, was dann folgen wird. Er weiß noch nicht, dass kein Mensch vor Gott flüchten kann. Wir heute wissen es aus der Bibel. Und hätte ich Flügel der Morgenröte und flöge ans äußerste Meer, so würde auch dort deine Hand mich erreichen. Das weiß schon der Psalmbeter im 139. Psalm. Fußnote. 1948 gab es auch Jona-Flüchtlinge. Sie flüchteten in die andere Richtung, aus den deutschen Vernichtungslagern hinein nach Israel, nach Palästina, um der Verfolgung der christlichen Umwelt nun endgültig zu entkommen. Sie fliehen hinein in das von Gott verheißene Land. Sie ahnen noch nicht, was daraus folgen wird. Es ist ja auch noch gar nicht ausgemacht, ihr Lieben. Bis heute nicht klar, wohin der ganze Schlamassel dort unten noch führen wird. Wie sich das mit Gottes Hilfe vielleicht doch noch lösen wird in Palästina und Israel. Über eines besteht für mich kein Zweifel. Jona kennt seinen Gott ziemlich gut als Prophet. Er wusste, dass Gottes Pläne nicht in einem einzigen Satz passen, dass Gott noch mehr vorhaben könnte, selbst wenn er eben nur knapp sagen lässt und so im Hebräischen wirklich Strafgericht über Ninive. Punkt. Jona ahnte, dass Gott immer wieder für eine Überraschung gut sein könnte. Es hätte ja sein können, dass durch einen Hebräer, Jona, Gottes Heil zu den Heiden durchdringt. So sagt es Jesus ja später auch. Die Rettung kommt von den Juden. Aber das passte Jona offenbar nicht. Das Gebet, dein Wille geschehe, das kann jemand wie Jona nur unter Vorbehalt beten. Denn er befürchtet, dass Gottes Wille, wenn er denn geschieht, einen Nachteil fürs eigene Leben haben könnte. Dass Gottes Wille, wenn er denn geschieht, eventuell Gutes für andere auf Kosten des eigenen Glücks bedeuten könnte. Ich weiß nicht, wie ihr euch selbst so seht. Ich jedenfalls bin jemand wie Jona. Ich versuche, Gott mit der Kraft meines Herzens zu lieben. Aber diese Kraft ist oft so total zerfranst und lässt sich ständig ablenken. Mein Herz flattert gern mal hierhin, gern mal dahin, so wie eine Taube. Der Name Jona bedeutet auf Deutsch übrigens Taube und bezeichnet im Alten Testament einen einfältigen, leicht zu betörenden und ängstlichen Vogel. Ja, Jona ist die Taube in mir. Ich bekomme es häufig hin, Gottes Willen theoretisch ganz gut zu finden. Und gehe dann doch in eine andere Richtung. Theoretisch konnte Jona sicher auch jederzeit die korrekten Bekenntnisse aufsagen, wie ich das Glaubensbekenntnis und das Vaterunser. Jonas Glaube ist katechismusreif. Er ist nicht zu beanstanden. Jona ist ein eindrucksvoller und vielleicht sogar typischer Vertreter der Spezies gläubiger Mensch. Zweimal bekennt er im Jona-Buch seinen Glauben. Einmal den heidnischen Matrosen gegenüber auf dem Schiff mitten im Sturm. Da sagt er, ich bin ein Hebräer und verehre Jahwe, den Gott des Himmels, der das Meer und das Festland gemacht hat. Aha, Jona, Gott ist auch der Herr über das Meer? Was für ein Bekenntnis. Aber wieso versuchst du dann, über das Meer vor Gott zu fliehen? Das ist doch absurd. Merken wir, wie Theorie, theoretisches Glaubenswissen und praktischer Lebensvollzug sich total widersprechen können? Bekenntnis und Lebensrichtung klaffen auseinander. Leute, das ist für mich eine ganz bittere Pille. Denn darunter leide ich mein Leben lang. Dass Bekenntnis und Leben so oft auseinanderklaffen. Das zweite Mal bekennt Jona Gottes Barmherzigkeit. Das sagt er so am Ende seiner großen Krise, im Abschluss, im vierten Kapitel dann. Ich wusste, Gott, dass du ein gnädiger, barmherziger Gott bist, langmütig und reich an Huld, und dass deine Drohungen dich reuen. Aha, Jona, Gott ist barmherzig? Was für ein Bekenntnis. Warum bist du es dann nicht? Warum wünschst du dann den Nineviten die Krätze an den Hals? Warum soll Barmherzigkeit nur für dich gelten? Wieder eine bittere Pille, die ich schlucken muss. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, ob wir das wirklich glauben, was wir glauben, das zeigt sich nicht an unseren Worten. Eigentlich niemals an unseren Worten, sondern immer an unserer Lebensrichtung. Was wir glauben, liest Gott nicht an unserem Bekenntnis ab, sondern aus unserer Lebensrichtung. Es ist nicht schlimm oder tragisch, mal den richtigen Weg zu verlieren. Es ist auch nicht schlimm und tragisch, vom Weg richtig abzukommen. Wenn nur die Richtung stimmt, dann wird man irgendwann wieder auf diesen Weg stoßen. Versteht ihr, die Richtung ist entscheidend. Welche Richtung hat denn dein Leben im Moment? Ist nicht die in einigen Wochen beginnende Fastenzeit wieder eine besondere Chance, sich die Richtung des eigenen Lebens mal genauer anzuschauen, ob sie dennoch stimmt, ob man dennoch auf dem Weg ist oder auf einem Weg, der genau in die gegengesetzte Richtung führt. Liebe Gemeinde, ich vermute, der größte Schaden für die christliche Kirche ist nicht Verfolgung, ist nicht Irrlehre, ist auch nicht menschliches Versagen. Der größte Schaden besteht darin, dass wir zu selten tun, was wir angeblich glauben. Wenn wir das täten, dann würde die Gesellschaft um uns sofort aufhorchen. Das wäre auffällig. Dass Gemeinde Jesu Christi für die Gesellschaft oft bedeutungslos ist, liegt nicht an der kleinen Zahl, sondern dass wir zwar perfekt Bescheid wissen über Gott, aber zu selten so leben, wie wir es bekennen. Ein christlicher Buchautor hat ein Jesuswort einmal umgedreht und formuliert: Denn sie tun nicht, was sie wissen. Das ist eine Diagnose über die Christen unserer Gesellschaft. Letztlich seine Diagnose über mich. Vielleicht auch über dich. Wir tun nicht, was wir wissen. Was ist zu tun? Also müssen wir eigentlich krampfhaft gehorchen. Egal, ob wir kapieren, was Gott möchte oder nicht, egal, wie wir uns dabei fühlen, egal. Hauptsache gehorchen. Will Gott solche Unmündigkeit? Wäre das nicht letztlich die Haltung eines Sklaven? Jesus nennt uns aber nicht Sklaven. Jesus nennt uns nicht Knechte. Er nennt uns Freunde. Und zwar gerade deshalb, weil er uns erklärt, was sein Vater vorhat. Wie berichtet uns das Johannesevangelium? Jesus sagt, ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß ja nicht, was sein Herr tut. Er ist ihm keine Rechenschaft schuldig. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, das wisst ihr. Nein, Freunde gehorchen nicht blind. Freunde gehorchen verstehend. Aber im Blick auf Gott gehorchen sie, weil sie verstanden haben. Der Theologe Paulus hat häufig vom Gehorsam gesprochen. Und zwar gerade dann, wenn er das Ziel seines ganzen Lebens beschreibt. Ihm geht es darum, die Menschen zum Gehorsam des Glaubens zu führen. Eine Wortgruppe, die bei Paulus immer wiederkehrt, Gehorsam des Glaubens. Das ist entscheidend, ihr Lieben. Nicht einfach Gehorsam und basta, sondern Gehorsam des Glaubens. Oder noch viel konkreter ausgedrückt, Vertrauensgehorsam. Vertrauen der Gehorsam. Gehorsam, der vertraut. Ein Gehorsam, der aus dem Vertrauen zu Gott herauswächst, dass uns nur Gutes passieren kann, wenn wir beten, Gott, dein Wille geschehe. Gutes, selbst wenn wir es als schlecht erfahren. Leute, Glauben ohne Gehorsam, das wäre wie ein Apfelbaum, der nur Wurzeln hat. Zu ernten gäbe es da nämlich nichts. Wenn aber der Baum Äpfel trägt, dann ist es entscheidend, dass die Wurzeln in der richtigen Erde stecken, dass diese nicht verseucht ist, sodass kein Gift in die Frucht aufsteigen kann. Gehorsam, der etwa in der Angst wurzelt, ist wie ein Baum mit vergifteten Äpfeln. Gehorsam aber, der im Vertrauen wurzelt, der bringt gute Frucht. Ich glaube, dass es in der Frömmigkeit vieler von uns Christen viel Gehorsam gibt, aber nicht immer viel Vertrauensgehorsam, eher Angstgehorsam oder Befehlsgehorsam oder Sicherheitsgehorsam. Bevor ich riskiere, dass Gott mir den Segen entzieht, gehorche ich ihm lieber, um sicher zu gehen. Was Gott aber in uns sucht, ist Vertrauensgehorsam. Gehorsam, der vertraut. Mit solchem Gehorsam hätte Jona seinen Auftrag ausgeführt. Und er wäre zuversichtlich gewesen, dass Gott Gutes entstehen lässt, sowohl für das feindliche, gewaltige Ninive, als auch für Israel und für ihn persönlich selbst. Leute, zu glauben, dass Gottes Wille gut für uns und für andere ist, scheint wohl eine große Herausforderung für unser Leben zu sein. Für mich jedenfalls. Ob es eine Herausforderung für Jesus war, da bin ich mir sicher. Denn leicht gefallen ist Jesus der vertrauende Gehorsam auch nicht. Wir beginnen bald die Passionszeit und denken bewusster als sonst an seinen Weg nach Jerusalem, an seinen Weg in den Tod ans Kreuz. Jesus zumindest hat Horchen und Gehorchen zusammengebracht. Es war ein vertrauender Gehorsam. Das war kein leichter Weg für ihn, aber ein guter Weg für uns, für einen jeden von uns. Jesus ging ihn im vertrauenden Gehorsam. Das ist der beste Weg, auch für uns. Amen.